Erschreckend gut.
Ungeheuer. Geheuer.
Erfolgreich.
Monsters of Content Marketing.
Von der Redakteurin zur Influencerin zur Top-Kommunikatorin. Maxi Graef ist in der Gaming-Szene eine Größe und managt die Öffentlichkeitsarbeit bei der Microsoft-Marke Xbox. Gaming ist für sie mehr als ein Job. Es ist Liebe. Ein Beleg dafür befindet sich sogar auf ihrem Körper. Herzlich willkommen, Maxi Graef.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Hallo Maxi, schön, dass du bei uns bist. Wie immer virtuell, leider, aber Weser Mikro haben wir dich. Hi.
Ja, hi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, gerne. Das Thema Games, Gaming haben wir viel zu wenig gestriffen bisher und behandelt in diesem wunderbaren Podcast. Wir wollen dem Thema endlich mal auch bei uns die Stellung einräumen, die ihm gebührt. Du bist ja als Marketing- und Kommunikationsmanagerin auch gleichzeitig Influencerin für die Gaming-Community. Das ist ja doch recht selten, diese Doppelfunktion quasi. Ist das eine bewusste Doppelfunktion oder bist du in letzter Zeit erst zur Influencerin geworden? Oder bist du als Influencerin eingestellt worden? Wie hat sich das entwickelt bei dir? Erst Influencerin, dann Kommunikationsmanagerin oder wie ist das Ganze?
Also ist, glaube ich, historisch einfach. Also ich bin ja über 12 Jahre in der Videospielindustrie mittlerweile und damals 7 Jahre lang eher auf so einer redaktionellen Position bei den größten Videospielmagazinen in Deutschland, GameStar, GamePro. Das hieß damals noch IDG, jetzt Wikipedia. Und dort hatten wir auch auf YouTube ein eigenes Format, das nannte sich High Five. Und also du hast einmal zwangsläufig, wenn du halt in dem Magazin als RedakteurInnen zuständig warst oder Artikel geschrieben hast und Videos gemacht hast, dann warst du ja schon draußen mit deinem Namen und die Community ist da ja da auch sehr offen und nimmt dich da an. Dadurch ist es gewachsen und aber auch, weil wir so ein eigenes YouTube-Format dann hatten. Und das heißt, als ich dann bei Microsoft angefangen habe und da bin ich jetzt seit 5 Jahren, dann hatte ich schon das mitgenommen oder die Community zumindest schon so weit. Also ich weiß nicht, ob man Influencer sagen kann, aber auf jeden Fall schon ein paar Leute, die mitgekommen sind und mich verfolgt haben, ja.
Bei 20.000 Instagram-Followern würde ich das mal sagen, Influencer, ja. Also hat Microsoft da quasi oder Xbox 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, kann man sagen, ne?
Ja, wobei ich natürlich hoffe, dass das dann wegen meinem Skillset war und nicht jetzt nur, weil ich die Follower mitgebracht habe.
Ja, man ist ja nicht umsonst Influencer in der Game-Szene, muss man ja auch ein bisschen was wissen, würde ich mal sagen, über Gaming. Deine Liebe zu Games, du hast es erwähnt, du warst lange Redakteurin in dem Bereich. Wie ist sie entstanden? Wann? Wie lange zockst du schon, sage ich mal? Und was macht für dich die Faszination aus?
Seitdem ich klein, also zumindest auch seit der Kindheit schon, mein damaliger Vater, Stiefvater, der war Journalist bei Focus und der hatte mir damals auch Konsolen mitgebracht, so die damals als Werbegeschenke zur Verfügung gestellt worden sind. Und dann hatte ich auch meine erste Nintendo-Konsole, Sega und so weiter, so im Alter von 10 Jahren. Und bin dadurch rangekommen und habe dann halt seitdem gespielt und dann auch tatsächlich in meinem Studium, also ich habe eigentlich PR studiert, sogar meine Bachelorarbeit dann zum Thema World of Warcraft gemacht. Also es hat mich so mein ganzes Leben lang begleitet. Und
das ist interessant, World of Warcraft in der PR. Wie war das genaue Thema dann?
Oh Gott, das ist schon so lange her. Aber ich habe im Endeffekt eine Relation. Ja, man ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Ich habe in dem Sinne untersucht eine Relation zwischen wie Frauen in World of Warcraft, wie sie das Spiel empfinden, ihren Spielstil versus halt Männer zum Beispiel. Weil es ist tatsächlich ein Spiel, da ist, glaube ich, die Ausgeglichenheit von Frauen und Männern ein bisschen größer als bei vielen anderen Spielen. Da gibt es einen großen Frauenanteil.
Also du hast schon so mit 10, sagen wir mal, gespielt. Da kann man den Eltern raten draußen, setzt eure Kinder frühzeitig vor den Monitor, kommt was Gutes bei raus, wie man sieht. Ja. Was ist für dich das Tolle am Gaming? Was macht für dich die Faszination aus?
Es ist halt Filme gucken, nur halt, dass ich selber mit spielen kann, wenn ich das so vergleichen kann. Es macht halt sehr viel Spaß. Es gibt so unterschiedliche Gamer-Typen und es gibt zum Beispiel so Entdecker, es gibt kompetitive Spieler, die wollen unbedingt gegen andere gewinnen oder antreten. Ich bin eine Mischung, also ich liebe es zu entdecken, so offene Welten rumzulaufen, meine eigene Geschichte zu erleben, aber kompetitiv bin ich gleichzeitig auch. Das heißt, ich habe dann so unterschiedliche Spiele, die ich regelmäßig mag und das ist das, was mir dann am meisten Spaß macht, ja.
Du tauschst ja sogar wie ich entdeckt habe, in einem Spiel auf. Ja? Cyberpunk, wie sagt man, 2077 oder wie das Englisch ausgesprochen. Ja? Wie hast du denn das geschafft?
Ich habe damals, Fabian Döhler ist der PR-Manager von CD Projekt Red, also hier im deutschsprachigen Raum. Und damals, als ich noch bei GameStar gearbeitet habe, da durfte ich auch eine Rolle einsprechen in Witcher 3. Das war ziemlich cool. Also da war ich halt eben noch nicht auf dieser Brand-Seite oder Xbox-Seite und die Community kannte das schon. Und ich habe auch noch eine Rolle in einem anderen Spiel sprechen können von Ubisoft, The Division. Das ist aber so, du siehst mich da nicht, du hörst einfach nur meine Stimme und ich sag dir ganz kurz was. Aber es ist halt mega, also als Spielerin, wenn du dann plötzlich deinen Namen in diesen Credits am Ende des Spiels siehst, wie bei so fantastischen Spielen wie bei Witcher 3, das sind ja die Spiele, das kennt jeder.
Ich kenne das, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt, das habe ich eingangs nicht erwähnt, ich habe zuletzt mit einer, muss ich gestehen, PlayStation 1 gedaddelt, ja, ist jetzt schon, wie du
alles
weißt,
gut.
Viele Jahrzehnte her. Du musst ja also dieses Spiel, worum geht's da, das du jetzt gerade erwähnt hast, also nicht Cyberpunk, sondern das andere?
The Witcher 3, also das ist das
kommt von einem Schriftsteller. Ja, habe ich auch schon mal gesehen.
Genau, das ist eigentlich ein ganzes, da gibt es sogar eine Netflix-Serie, die hat auch jede Menge Rekorde gebrochen. Letztes Jahr, glaube ich, war das, als das dann rauskam. Ja.
Kam da erst das Spiel oder dann die Serie?
Ich glaube, es gab zuerst die Bücher, es kommt aus Polen und da gibt es einen Schriftsteller und dann kamen die Videospiele und es ist ein ganzes Franchise.
Sag mal, und dann, aber man ist dann also im Rahmen deiner YouTube-Auftritte und im Rahmen deiner Redakteursarbeit so in der Szene auf dich aufmerksam geworden, dass du dann auch Sachen einsprechen konntest und halt in einem Spiel dann auch auftauchst. Kann man das so schlussfolgern?
Ja, halt, ne, wie es halt so ist. Also ich bin ja auch oft unterwegs, dann auch gerade auf von der Redaktionsseite und man trifft ja dann eben alle, man testet viele Spiele, man darf auch wohin fliegen, nach unterschiedlichen Ländern und da hilft es halt dann schon, auch wenn man die Beziehung aufgebaut hat und auch das Vertrauen dazu, dass man da gefragt wird, ja.
Ich finde in diesem Auftritt bei Cyberpunk, ich habe nur das Bild gesehen, wo du auf dem Boden sitzt, ne? Das hat immer so ein bisschen so Lara Croft-Ästhetik, finde ich, auch mit so einem Tanktop und so, ja. Ist sie immer noch so eine Referenz auch oder so ein Idol, weil die kenne ich halt aus meiner kurzen Gamer-Zeit auch noch, ja? Oder trügt der Eis so einen Laieneindruck?
Ich glaube, es hat sich viel geändert. Also von dem, allein wenn du schon Lara Croft den Wandel dir anschaust von ihrem polygonem Look, der sehr eckig war, zu den neuen Teilen von Lara Croft, wo sie ja eher die junge Version ist, ein bisschen anders aussieht und, sage ich mal, mehr so einem Typus entspricht von nicht eine Frau aus dem echten Leben, in dem Sinne vom Alltag, aber nicht zu übersexualisiert. Und wenn du dir verschiedene Games anguckst, also selbst Cyberpunk, da gibt es relativ am Anfang, spielst du gegen eine Feindin, die ist, glaube ich, gebaut wie so ein Bodybuilder und mega schwierig zu bekämpfen, aber das ist halt eine Mischung. Es gibt für unterschiedliche Mischungen von Frauenbildern in Videospielen und es geht aber mehr dahin zu, dass eben das nicht übersexualisiert wird.
Du hast selber 20.000 Follower, etwa, ne, auf deinem Instagram-Account oder habe ich schon mal erwähnt, die du natürlich auch für die Xbox nutzt, aber du postest ja auch viel Privatfotos. Zum Beispiel die Frage, ob du eine Brille tragen sollst oder nicht, sage ich kürzlich. Das ist, wir sagen, halb privat, halb Xbox und Job. Lässt sich also gar nicht so trennen, ne?
Also, es ist mein privater Account. Also, wenn das hat, da hat, also, weil ich Xbox halt mag und weil ich das, ne, ich habe auch schon, bevor ich den Job bei Xbox angenommen habe, war Xbox schon immer meine Favoritenplattform. Ich bin halt ein riesen Halo-Fan, das kannten die Leute auch schon vorher. Dementsprechend ist das, was ich da poste, ist mein privater Kram.
Bist du dann also quasi als Fangirl auch an die Kommunikation gekommen, kann man sagen. Ist so eigentlich so ein traumhafter Match dann, oder?
Ich bin sehr dankbar, dass ich den Job mache und noch machen darf, hoffentlich weiterhin.
Genau, Job, Stichwort. Marke, Xbox, Marketing. Ihr habt ja den Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen Kunden von uns auch, dass eure Produkte ja an sich schon spannende Stories erzählen und visuell auch knallen. Das macht das Marketing ja in gewisser Weise auch ein bisschen einfacher. Was setzt ihr denn klassischerweise obendrauf, wenn so ein neues Game, vor allem ein wichtiges Game und ein großes, sehr prominentes Game, eine neue Version gelauncht wird? Was gibt es so an Maßnahmen, an Marketingfeuerwerk? Kannst du das mal an einem Beispiel skizzieren?
Also im Endeffekt wird ja, glaube ich, wie bei jedem anderen Produkt einfach in diesem Funnel geguckt, überall, welche Aktionen man, also wie man das Produkt am Ende des Tages an den Konsumenten bringt. Das startet beim Channel-Marketing bei uns halt mit, also im Retail, im Handel, wie sieht die Xbox dort aus. So gestaltet sich auch ein bisschen unser Team. Also wir haben auch jemanden, der sitzt direkt aufs Channel-Marketing. Dann von welche Kampagnen können wir auf Social, können wir mit Influencer, welche Paid-Kampagnen, Programmatic etc. pp., wenn es Media-Budget für das jeweilige Spiel gibt oder nicht. Es muss nicht immer zwingend notwendig sein. Und da wird halt in einem kompletten Modell einfach so ein bisschen alles abgegrenzt. Wobei ein Hauptfokus siehst du bei der Zielgruppe natürlich im Social-Bereich. Also das ist da, wo unsere Gamer sind.
Und da auf Twitch in erster Linie oder was ist da euer wichtigstes?
Überall. Also das ist von Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Twitch, YouTube, Reddit auch. Reddit ist sehr stark bei den Gamern, gerade auch, weil da viel diskutiert wird und so weiter.
Deshalb auch GameStop auf Reddit. Passt dann ja.
Aber das ist halt, wie gesagt, das sind so die Hauptankerpunkte, wo du unsere Zielgruppe antriffst. Ja, also weniger jetzt im Fernsehen zum Beispiel.
Ja, den Fokuskanal gibt es eigentlich gar nicht. Ich hätte jetzt Twitch gemutmaßt, ja, wo ihr natürlich auch einen Account habt. Aber ihr müsst schon noch viele Plattformen gleichzeitig auch angemessen.
Ja, genau, es kommt halt auch drauf an, weil die Spiele sind ja alle so unterschiedlich. Du hast halt auch teilweise Plattformen, also manche sind wie Age of Empires, der Microsoft Flight Simulator, das sind PC-Spiele, da ist, wie gesagt, Age ist Strategiegruppe, dann hast du ein Halo, das ist ein Shooter, Forza ist wieder ein Rennspiel und dann musst du natürlich unterscheiden, willst du jetzt die Core-Community ansprechen, was natürlich immer auch Teil des Plans ist, aber möchtest du auch so eine New-to-Xbox-Audience oder New-to-Halo-Audience ansprechen und mehr auf Gen Z gehen, dann richtest du dich natürlich im Mix dann höher an so Kanälen wie TikTok oder Snapchat und mehr Instagram als jetzt irgendwie in Facebook. Ja?
Für eure eigene Website macht ihr dann gar nicht so viel, oder? Das ist dann vergleichsweise zu den sozialen Plattformen irrelevant, oder?
Und die Xbox.com ist praktisch die Produktplattform. Es gibt einen PR-Blog, der nennt sich Xbox Wire. Also der ist halt so Community und den gibt es in den USA, in Deutschland seit, glaube ich, 3 Jahren, Frankreich, UK, LATAM und dort landen dann eher Stories.
Genau, also englischsprachig hauptsächlich, nicht unbedingt deutsch. Was ihr macht auf der Website?
Doch, deutsch auch.
Achso, deutsch auch. Was ihr macht auf der Website ist ja stark der Community-Gedanke in Sachen Diversity und aber auch in Sachen verantwortungsbewusstes Gamen. Kannst du da eure, da seid ihr, das ist euch schon auch ein wichtiger Punkt, ne?
Ja, weil, also man muss sich so überlegen, wir haben uns ja das ambitionierte Ziel gesetzt, dass wir alle 3 Milliarden Spieler auf dieser Welt erreichen wollen.
Ja.
Ich weiß, es überrascht immer, ne?
Ja,
das ist tatsächlich, aber es ist, und diese Spieler sind halt auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs, Mobile, PC, Konsole und haben natürlich komplett eigene Vorlieben und aber auch, ne, wenn man sagt, einfach eigene Situationen, in denen wie sie spielen können, wie sie nicht spielen können. Und deswegen sind eben bei allem, was wir tun, achten wir und versuchen darauf zu achten, und das ist halt ein Weg, da sind wir nicht schon längst angekommen, dass wir die Spiele, aber auch die Plattform möglichst zugänglich machen können. Und da spielen dann halt so Sachen rein wie unser Adaptive Controller. Das ist ein Controller, der sich anpasst an eine Spielsituation und direkt für Accessibility zugänglich macht. Also du kannst dir vorstellen, sieht aus wie so eine Herdplatte, wenn ich das mal für die Hörer beschreiben kann. Und da kannst du hinten mit 3,5 mm Klinkenstecker alle möglichen, sage ich mal, Reha-Knöpfe und so weiter, das sind dann so kleine Knöpfe, auf die man draufdrücken kann, anschließen. Und so kann ein Spieler, ein Forza, also es ist ja ein Rennspiel, jetzt mal als Beispiel mit einer Hand und einem Bein dieses Spiel spielen. Das ist ein Punkt. Dann aber auch die Games selbst, also in einem Spiel selbst, da gibt's so ganz einfache Geschichten wie Rot-Grün-Schwäche. Wie kann man in einem Shooter darstellen, dass der Feind wirklich erkennbar ist, weil oft wird Rot als Feind benutzt. Aber auch wie Untertitel, wenn ich mit meinen Freunden spreche, gibt's Speech-to-Text heißt das. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir über Xbox Live sprechen würde oder über ein Online-Game, dann würde mein gesprochener Text unten bei dir im Bildschirm auftauchen, was halt super ist. Ne? Und da gibt's unfassbar viele lange Listen, aber auch, wie du schon vorhin angesprochen hast, wie sieht denn die Repräsentation von Videospielcharakteren im Spiel aus? Sind es immer die weißen männlichen Helden? Kann man je nachdem auch natürlich, ne, welche Länder man am Ende des Tages anspricht, aber dass man da einfach diverser ist, um das Spiel damit sich jeder einfach wohlfühlt, denkt, hey, das ist ein Spiel, da fühle ich mich repräsentiert. Ja.
Nochmal zu dieser, diesen vielen Kanälen, die ihr bedient, zurück. Ist diese Bandbreite, da hängt ihr auch damit zusammen, dass eure Zielgruppe mittlerweile altersmäßig schon sehr, sehr breit ist?
Mhm.
Oder das stimmt, ja. Es ist ja nicht so, dass ihr junge Leute nur als Zielgruppe habt oder jüngere Generationen, sondern die Leute sind ja auch mit euch alt geworden, ne?
Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel so ein Spiel, also Xbox wird dieses Jahr ja 20 Jahre alt, und Spiele, die vom allerersten Moment an da waren, wie zum Beispiel ein Halo, das sind Spieler, die sind damit aufgewachsen und da kannst du die Zielgruppe schon dementsprechend einstellen, also oder zumindest einteilen, dass du sagst, okay, da gibt es viele Spieler, die vielleicht auch gar nicht mehr heutzutage spielen, aber sich voll gerne an die Zeit zurückerinnern und die man wieder aktivieren kann.
Also auch 50-Jährige durchaus ein Thema für euch, ne?
Ja, also 35 plus, 40 plus auf jeden Fall ist damit ein Zielgruppenteil. Und das sind halt natürlich auch Spieler, die immer noch unsere Core-Community sind. Mit drin sind halt dann vielleicht Spieler, die irgendwann mal aufgehört haben, aber sie können halt diesen Bezug zu Halo haben. Und dann teilt es sich aber natürlich auch in die neuen Spielerinnen, die man dann entweder auf anderen Kanälen finden kann.
Nun gibt es ja unzählige Blogs, Influencer, Medien, ich habe allein 25, ich habe so ein Ranking gesehen, die 25 besten Xbox-Podcasts, ja, da sieht man ja, wie viel es auch insgesamt gibt. Also wahnsinnig viele Medien und Blogs für die riesige Community. Ist PR, also externe Ansprache, für euch noch wichtiger als die eigenen Xbox-Kanäle zu bedienen? Steht und fällt damit eigentlich die Popularität eines Spiels noch immer mit so Blogs und externen Medien und Influencern?
Also klar, also PR beziehungsweise die Ansprache von Medien, die Experten, die Spiele testen vor allem, das ist ja das. Wenn ich Kunde bin und ich bin jetzt interessiert an einem Spiel und möchte ein bisschen sehen, wie es aussieht, kann es vielleicht nicht selber spielen, was jetzt noch umso wichtiger ist, weil es gerade keine Events gibt, dann gehen sie meistens entweder zu einem Influencer oder sie lesen sich einen Test durch von einem Magazin oder eben die Amazon-Bewertung, was auch immer. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Und gerade, also Influencer waren schon immer wichtiger oder Content Creator oder Streamer. Die werden aber trotzdem, es wächst eigentlich am Ende des Tages.
Das Phänomen Influencer gab es ja, habe ich den Eindruck, bei euch in der Games-Industrie schon, gibt es ja schon sehr lange. Mhm. Weit bevor Instagram richtig groß wurde, ja. Ich habe mal 2014 den guten Sarasar getroffen. Ich arbeite für die Bild in Los Angeles, wo die so eine Influencer-Villa hatten, im Auftrag von ProSieben damals. Und ich war beeindruckt von der Einflusskraft, die Leute wie Sarasar hatten, dass die selber überhaupt nicht nachvollziehen konnte, ja, weil ich aus einer ganz anderen Welt kam irgendwo. Und anderen Leuten beim Spielen in ihrem Wohnzimmer zuzugucken, erschien mir da irgendwie absurd, ja. Ist es bei euch im Gegensatz zu anderen Influencer-Einsätzen, aber schon eher so, dass sie die Spiele zur Verfügung gestellt kriegen, aber dann in dem Sinne keinen werblichen Auftrag haben, sondern ergebnisoffen zocken? Mhm. Oder ist das bei euch der Mechanismus eigentlich auch so in der Branche, dass ich wie bei irgendwelchen Getränke oder Schokolade- und Modeherstellern Influencer dafür bezahle? Sind Influencer eher so auf Blogger-Ebene unterwegs oder auch klassisch bezahlte Influencer in der Gaming-Industrie? Wie ist das da?
Das macht jeder Publisher tatsächlich anders. Es kommt auch ein bisschen auf dein Produkt drauf an. Wir zum Beispiel bezahlen keine Streamer dafür, dass sie unsere Spiele spielen. Das machen andere Publisher anders. Aber man muss auch bedenken, das ist vielleicht bei Titeln, die wie so ein großes Halo oder ein Forza, wenn das plötzlich kein Streamer machen würde, weil sie nicht bezahlt werden würde, würde die Community auch komisch gucken, versus ein Mobile-Game oder ein Browser-Game, wo jetzt vielleicht nicht jeder drauf kommen würde, die einfach mehr Zahlkraft brauchen, um darauf aufmerksam zu machen. Dementsprechend haben wir da ein anderes Standing im Vergleich. Also wir stellen dann, wie gesagt, die Codes vorab zur Verfügung. Wenn es jetzt aber um bestimmte Produktplatzierungen geht, wo wir sagen, hey, da geben wir Geld mit dazu, ist, dass wir sagen, wir wollen den Game Pass mehr pushen. Also Game Pass ist ja unser Netflix des Gaming, in dem für einen Obolus monatlichen man dort über 200 Spiele dann zocken kann. Und wenn wir sagen, wir wollen da besondere Aktionen zu machen, dann gibt es auch bezahlte Partnerschaften.
Aber wenn jetzt ein wichtiger Influencer sagt, holt euch Cyberpunk 2077, um mal wieder bei dem Beispiel das ist super, dann hat das schon Gewicht. Ne? Unabhängig davon, ob bezahlt wird oder nicht, das ist dann auch eine Aussage, eine Instanz, auf die man sich eigentlich verlassen sollte dann als Spieler, oder?
Also das Vertrauen, ja klar.
Ja,
aber genau, ja, das ist da. Ja.
Merkt ihr das denn sofort beim Umsatz, wenn einer wie Gronkh zum Beispiel, der auch immer sehr groß ist, glaube ich, bei euch in der Branche, da ein Spiel empfiehlt, schlägt sich das sofort nieder dann in Verkäufen auch?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil die Messbarkeit ist halt da nicht so einfach. Du müsstest halt mit dem jeweiligen, da kommt halt wieder diese Bezahlaktion, wenn du sagst, okay, du möchtest da einen Link zum Beispiel unter einem Video platzieren, der trackbar ist, um das wirklich herausfiltern zu können. Okay, hat mir jetzt dieser Stream einen Umsatzboost gebracht versus, es ist ja Launch und da sind die Spiele neu und da kannst du schwer abschätzen, okay, woher kommt jetzt von welchem Influencer da wirklich dieser Komplettboost her versus, wenn du halt weißt, du kannst dort, weiß nicht, Affiliate-Links platzieren oder halt eben generelle Tracking-Links. Und das machen die aber, die meisten Streamer, eben nur durch Bezahlung, dass sie dort sowas platzieren.
Okay. Ja. Nochmal Stichwort Twitch. Das ist ein Kanal, auf dem man so als Nicht-Gamer irgendwie jetzt seltener vorbeischaut, würde ich mal denken. Mhm, ja, das ist für euch in der Szene wichtiger als YouTube mittlerweile, oder? Oder reicht es soweit noch
nicht? Nö, ist nicht. Also es sind halt unterschiedliche Mechaniken und Formate. Also ich weiß, auf YouTube kann man natürlich auch streamen, aber wenn es um Streamen an sich geht, dann ist Twitch schon eine Plattform, wo du weißt, da kannst du wahrscheinlich im Zweifel mehr erreichen. Aber es ist jetzt nicht wichtiger oder unwichtiger. Es ist halt, für was nutzt du das? Ne? Zum Beispiel auch, wir haben ja auch, also nicht in Deutschland, aber zumindest USA, einen Twitch-Kanal und dort werden dann wichtige Ankündigungen gestreamt. So wie du jetzt, ne, in Los Angeles war, das war damals, glaube ich, die E3, das ist ja die wichtigste Spielemesse mit neuen Ankündigungen. Und dann solche Events werden dann über auch Twitch-Plattformen gestreamt. Die werden als Brand-Streams ist es dann überall drauf, aber Twitch ist da schon mit der größte Treiber, ja.
Messen. Kommen wir zum Stichwort Corona. Derzeit ist nicht so seit längerer Zeit möglich. Wie wirkt sich die Pandemie auf euer Geschäft aus? Zocken die Leute jetzt noch mehr als vorher? Konsumieren die noch mehr aus Social-Media-Plattformen? Steigen da die Zahl der Interaktionen? Das Ganze würde ich jetzt mal mutmaßen, müsste euch ja geschäftlich entgegenkommen, oder?
Also wir haben, sagen wir mal so, wir hatten ja letztes Jahr eben unseren Konsolen-Launch. Also da war ja wie so eine Art Generationswechsel oder neue Generation ist in die Gaming-Welt geboren worden. Das passiert immer so alle 7 Jahre. Deswegen ist das eh schon ein großer Moment mit oder ohne Pandemie. Und das waren ja nicht nur wir, sondern ja auch PlayStation. Und dann ist das immer sehr spannend für alle, die in der Community sind. Davor haben wir aber schon gemerkt, gerade bei so Game Pass und Subscription-Modellen, dass die Aktivität gestiegen ist und dort auch die Spieler gerne dann zu Hause, aber auch mit Freunden sich zu connecten, weil sie sich halt nicht mehr treffen können. In Online-Spielen geht das dann natürlich, dass das mehr genutzt wird. Ja.
Nochmal kurzer Schritt zurück. Frage, die ich fast vergessen hätte. Interessant, dass du als ehemalige Redakteurin. Ist es so, dass wie in anderen Branchen auch Influencer da Medien so als Ratgeber das Wasser abgegraben haben in den vergangenen Jahren? Oder behaupten sich da die etablierten Medienformate noch ganz gut?
Ich würde schon sagen, dass sich da die etablierten Formate immer noch sehr gut halten. Du merkst schon Wandel bei vielen Publishern, die vielleicht sich keinen Online-Standpunkt richtig aufgebaut haben und mehr noch immer auf dem Printmedium eigentlich ihren Hauptstandfuß hatten.
Ist das aber so, dass ein Gamer heute so ein Magazin kauft, wird irgendwie so ein bisschen absurd, die Vorstellung, oder?
ich kann, also die Zahlen von den Einzelnen weiß ich tatsächlich nicht, aber wir... Ja, aber nicht jeder ist in IVW drin. Die sind dann rausgegangen. Deswegen, wahrscheinlich zu Recht. Ich weiß es nicht. Ja. Aber man merkt schon, also man merkt ja auch an den Umbruch, wie Redaktionen, und dann kriegst du ja die Meldung ja auch mit, so wenn irgendwelche Leute wechseln, wie die Redaktionen sich dann teilweise wieder umbauen oder Freelancer werden und so weiter. Und da gibt's die, sage ich mal, die im Vorteil, die immer noch so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind, waren die, wie zum Beispiel Webedia oder früher IDG, die einen großen Online-Standpunkt hatten.
Ja, okay, ist eine schlechte Frage an dich wahrscheinlich, weil du ja alle Hefte auch zugeschickt bekommst im Rahmen deines Jobs. Sonst hätte ich dich gefragt, wann du zuletzt ein gedrucktes Spielemagazin in der Hand hattest, ja. Aber so hast du im Job wahrscheinlich häufiger damit zu tun, ne?
Also richtig gelesen, nur wenn da von uns ein Artikel drin war. Sonst lese ich die seit bestimmt 5 Jahren nicht mehr.
Alles klar, ja, geht vielen anderen sicherlich auch so. Was mir aufgefallen ist, ihr postet ja auch ganz gerne Merchandising-Sachen, ja, Schals. Mhm. Mützen. Wie groß ist dieses ganze Fandom-Thema bei euch geworden? Habt ihr da auch nennenswerte Umsätze durch solche Sachen eigentlich oder ist das eher so ein Beigeschäft für die Hardcore-Community?
Das ist witzig, weil die Merchandise-Geschichte, die gibt's auch erst seit, glaube ich, 3 Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn Xbox als Brand oder die einzelnen Spiele wie Halo und Forza oder Gears, die gibt's ja, wie gesagt, so lange gibt. Und wir hatten vorhin keine Tassen, also wirklich die einfachen Basic-Sachen, T-Shirt, ja. Tassen, Schals, was du gerade gesagt hast. Und da hast du dann gemerkt, okay, da war die Nachfrage, die Fans haben die ganze Zeit gefragt und das kümmert sich tatsächlich ein Team dann speziell nur darum. Die sitzen auch bei Halo im 343-Studio, kümmern sich aber um alle unsere Games und bringen dann dort die Merchandise-Artikel raus. Und dann hast du aber so Brands wie Minecraft, das wurde ja auch von Microsoft gekauft vor ein paar Jahren für ein paar Milliarden. Und da gab es den Merchandise aber auch schon vorher. Und da, wenn du ja im Handel gehst, dann findest du ja eigentlich überall irgendwo eine Minecraft-Tasse oder Spielzeug oder Lego und so weiter.
Und für richtige Fans gehört es irgendwie auch dazu, so ein bisschen was von euch dann zu haben auf der Seite, oder?
So richtige, also die Core-Community oder generell die Community, die können sich ja wirklich damit identifizieren und die freuen sich dann auch richtig. Also wir hatten vor... mit der Pandemie habe ich immer so ein schlechtes Zeitgefühl, aber die Gamescom letztes Jahr gab es die ja nicht, vor 2 Jahren, da haben wir mit Footlocker eine Aktion gestartet, da haben wir eine Gaming-Jacke für Xbox, speziell also hier nur im deutschen Raum, in dem Handel gebracht, kurz vor Gamescom, und das war das erste Mal, dass vorm Footlocker eine Schlange stand in der Früh für eine Jacke. Also für Schuhe gibt's das ja schon. Schuhe sind ja richtig heiß begehrt geworden. Aber da sieht man so ein bisschen, okay, die Community hat halt richtig Bock drauf und möchte mehr.
Ist das auch so ein bisschen in der Gaming-Szene so ein Glaubensbekenntnis? So Xbox versus PlayStation? So wie früher zu meiner Jugendzeit KISS versus AC/DC? Oder
ist das dort? Ja, war schon immer, also das ist schon ein sehr getrenntes Lager, schon immer gewesen. Aber ich habe das Gefühl, es verwischt sich schon mehr. Allein aber auch aus dem Grund, Xbox hat ja eine ganz andere Strategie als andere, wie Nintendo und PlayStation. Unsere Games gibt es ja auch auf dem PC. Und jetzt kannst du sie auch auf dem Mobile-Game streamen mit Cloud-Funktion. Und dementsprechend ist halt Xbox jetzt nicht nur Konsole, sondern du kannst tatsächlich auch auf einem Steam, was halt so ein etablierter Markt ist, halt deine Xbox-Games kaufen und musst jetzt nicht unbedingt Xbox-Fan sein und sagen, boah, ich hasse jetzt irgendwie Xbox und liebe PlayStation. Das verwischt sich alles so ein bisschen, aber das dauert noch ein bisschen, bis das dann wirklich ausgebügelt ist.
Und wenn ich eine Konsole habe, habe ich dann meistens klassischerweise nur eine, oder? Oder habe ich, die wenigsten werden ja alles haben.
Die meisten haben auf jeden Fall 2 Plattformen, worauf sie spielen. Also entweder ist das Konsole, Handy, PC, Handy, Konsole, PC. Das sind dann die Dual-Plattform-Owner. Das ist halt du kannst von der Zielgruppe sagen, es gibt welche, die sind halt deine Core-Leute. Die wollen nur auf einer Konsole und die Exklusivspiele. Und die zweite Zielgruppe ist die so ein bisschen offener. Es gibt viele, die haben dann nur eine PlayStation oder eine Xbox, weil sie nur FIFA spielen wollen. Und dann machen sie gar nichts mehr drauf. So. Und der Rest, ne? Oder gucken vielleicht irgendwie Filme, DVDs, weil du hast ja noch Blu-ray dazu, aber ja, genau.
Die gute alte DVD. Heißt Thema E-Sports. Der Peter von Kongstar hat damals die Prognose gemacht, was Peter Optimum, der Chef, hat damals die Prognose gemacht, was mich als Fußballfan ein bisschen verstörte. E-Sport wird langfristig für ihn wichtiger als richtiger Fußball. Oder für sein Unternehmen als Sponsor. Ist das Thema bei euch auch so extrem präsent, E-Sports? Kümmerst du dich da auch um Events oder hast du mit dem Thema jetzt weniger zu tun?
Also im deutschen Markt haben wir damit weniger zu tun. Wir haben eigene E-Sports-fähige Games. Das ist halt wie ein Forza oder ein Halo, Age of Empires. Das ist auch ein E-Sports-Spiel, ist aber nicht so groß wie in Fortnite, League of Legends oder die anderen. Also gibt ja mehrere und manche gibt es nur auf PC. FIFA jetzt zum Beispiel auch. Aber wir machen da weniger dazu. Wir können die Plattform zur Verfügung stellen, aber machen keine eigenen Events. Das machen dann entweder die Ligen selbst, die Games, wie zum Beispiel Rainbow Six Siege, die veranstalten ihre eigenen Turniere und wir können dann sagen, so cool, wir stellen dann die Xbox zur Verfügung.
Zum Abschluss noch eine Frage für alle Gamer. Ja. In welchem Spiel würdest du denn gerne als nächstes auftauchen nach deiner First Appearance bei Cyberpunk? Was wäre für dich so ein Traum, wenn du nochmal da eine Neuauflage an den Start gehen könntest?
Halo. Das wäre, es klingt ein bisschen cheesy, weil es unser eigenes Spiel ist.
Ja, aber es ist glaubwürdig, weil du es häufig schon erwähnt hast. Ne?
Okay, ich hoffe, ich habe auch ein Halo-Tattoo. Also es ist...
Wahnsinn, das ist gut. Und was für ein Charakter wärst du da? Ich kenne das Spiel jetzt nicht so. Deshalb muss ich gestehen, als was siehst du dich dann da?
Es gibt diese hauptikonische Hauptfigur, den Master Chief. Und darum bilden sich aber sozusagen seine Soldatinnen herum, und also die nennt sich Spartans oder Spartaner, und dort ein eigener Spartaner zu sein oder Spartanerin, dann in meinem eigenen Soldaten-Outfit, was dem Spiel entspricht, das wäre fantastisch, ja.
Super, also da kann Microsoft wieder noch was für dich tun. Von wem ist das Spiel? Wer ist der Spieleverleger, der Publisher da?
Das sind ja wir.
Ihr selber auch, gut.
Ja, deswegen.
Ja. Da solltest du doch, ja, das kann man ja so zum, wenn man zum Betriebsjubiläum gibt, so eine Spielrolle. Finde ich super. Das ist nochmal ein Anreiz, würde ich sagen. Maxi, vielen Dank für die ganzen Einblicke.
Sehr gerne.
In die Seele des Spielers, in die ganze Gaming-Industrie, in das Marketing für die Industrie. Super spannendes Feld. Finde ich toll, dass du da gewesen bist. Und ich sage einfach mal auf bald, ja?
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ciao.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.